Also, Jojo, kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich bin der Jojo, wie du schon gesagt hast, Johannes Klein. Ich komme aus Oberstdorf, bin gebürtiger Oberstdorfer und ja, ein Kind der Berge. Leben ohne Berge kann ich mir nicht vorstellen. Bin da eben groß geworden, bin da zur Schule gegangen, habe mein Abi da gemacht. Studiert habe ich dann in München, sprich die Berge waren auch nicht da weit weg. Und ein flaches Leben kann ich mir eigentlich so in dem Sinne nicht vorstellen, weil ich wirklich eigentlich zu jeder Zeit versuche, draußen unterwegs zu sein. Und im Sommer eben bin ich halt als Bergwanderführer für die Alpinschule in Oberstdorf unterwegs.
Genau, darum geht es halt auch bei uns ein bisschen, nämlich ums Thema Fernwanderwege. Was würdest du denn jetzt sagen, was sind so die bekanntesten Fernwanderwege Europas, die dir jetzt im ersten Moment so einfallen?
Ja klar, der Klassiker, der E5. Viele wissen ja nicht, der komplette E5 geht von der Bretagne bis nach Venedig. Aber wir reden ja hier meist von dem bekanntesten Teilstück, eben von Oberstdorf nach Meran. Das ist definitiv der Klassiker mittlerweile. Da kommt nichts ran. Was da los ist im Sommer, ist wirklich der Wahnsinn. Aber es liegt auch auf der Hand. Also ich sag's immer wieder, es ist natürlich eine brutal schöne Strecke. Man durchquert einmal die Alpen zu Fuß. Also man muss sich das wirklich erschließen und kriegt die Alpen auf diese Art und Weise wirklich die verschiedenen Facetten der Natur, alles so mit innerhalb einer Woche, und das ist natürlich immer wieder faszinierend und auch als Führer immer wieder toll, das auch mehrfach in der Saison einfach zu erleben zu dürfen mit den Gästen und einfach diese Erfahrungen teilen zu können.
Findest du, das hat sich in der letzten Zeit, ist in den letzten Jahren entwickelt, dass immer mehr Menschen den E5 laufen?
Ja, definitiv. Allerdings, der E5 ist nicht nur die letzten Jahre schon einfach voll der Boom, sondern seit Jahrzehnten kann man eigentlich sagen, was da los ist. Mittlerweile ist halt der Wahnsinn. Jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es eigentlich wirklich mehr nicht geht, weil die Hütten, die geben einfach nicht mehr her. Die sind mittlerweile so voll in der Hauptsaison, wobei man auch sagen muss, es gibt keine Haupt- und Nebensaison mehr. Von Anfang Juni bis Ende September geht es wirklich durch. Wenn die Hütten aufhaben, dann ist da einfach der Rubel und der Trubel, und der E5 ist mittlerweile einfach ein Selbstläufer. Aber wie gesagt, aufgrund seiner Schönheit einfach auch zurecht.
Welche Leute laufen denn das so? Also sind das jetzt nur irgendwelche Rentner oder bunt gemischt?
Ja, du sagst es, bunt gemischt. Also da gibt es die Leute wie du und ich. Studenten trifft man da an, noch jüngere Semester, sage ich mal, auch teilweise, wenn dann die Kinder mit ihren Familien unterwegs sind. Aber auch nochmal das Rentner-Ehepärchen, was ich einfach einen Traum erfüllen möchte und auf die letzten Jahre, wo sie sagen, wo der Körper noch was hergibt, einfach das erleben möchten und zu Fuß über die Alpen gehen, triffst du da wirklich alle Konsorten. Und das ist natürlich auch sehr reizvoll teilweise.
Wenn man sowas machen will, wie bereitet man sich denn am besten vor?
Man sollte sich definitiv darauf vorbereiten, weil ich erlebe immer wieder Menschen, die gehen sehr unbedarft an die Sache ran und denken sich, ja, ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Es gibt viele Dokumentagen, die das häufig für mich vielleicht auch falsch kommunizieren, das Bild. Klar, es sind Emotionen, es sind tolle Hüttenabende. Allerdings muss jedem bewusst sein, dass das auch mit körperlicher Leistung zu tun hat und den dementsprechenden Voraussetzungen. Und das bedeutet für mich auch, definitiv mal vorher einen Fuß an den Berg gesetzt zu haben, in Bergschuhen, in der entsprechenden Ausrüstung, und einfach auch ein paar Höhenmeter mal gemacht zu haben, zu wissen, was bedeutet das für meinen Körper, für meine Gelenke auch, hochzusteigen, aber auch abzusteigen. Vielleicht auch ein bisschen Umgang mit der Technik, mit den Stöcken, brauche ich Stöcke, brauche ich nicht. Einfach mal ein bisschen mit der Materie beschäftigen, und dann kann man auch mal wirklich drüber nachdenken, eben mehr Tagestouren in Angriff zu nehmen, was natürlich auch nochmal ein anderes Buch ist, sage ich, weil es ist die eine Sache, einen Tag im Berg unterwegs zu sein, es ist die andere Sache, auf einer Hütte zu übernachten, vielleicht sich nicht so gut zu erholen und am nächsten Tag weiterlaufen zu müssen. Und da lernen viele Menschen nochmal ihren Körper ganz neu kennen, weil das halt einfach eine neue Erfahrung für die auch ist. Und da gibt es natürlich auch, und muss man ganz klar sagen, auf dem E5 auch eine Ausfallquote. Es gibt einige Leute, die das eben unterschätzen oder falsch an die Sache herangehen, sich gar nicht vorbereiten und dementsprechend dann eben auch abbrechen müssen, weil der Körper sagt, hey, das geht nicht.
Würdest du den E5 als Einsteigerweg empfehlen, oder kennst du noch einen anderen oder Mehrtagestour, die du jetzt empfehlen würdest, wenn man sagt, ja okay, ich will jetzt mal eine Mehrtagestour machen, aber vielleicht nicht gleich den E5. Was würdest du da jetzt zum Einsteiger empfehlen, der gerne so mal was machen würde in der Art?
Ja, es gibt definitiv bessere Sachen zum Einstieg, weil der E5, man muss es einfach so sehen, ist eine 6-Tagestour, ist schon eine längere Hausnummer, und man macht auch wirklich Tagestouren mit mehreren tausend Höhenmetern im Auf- und Abstieg teilweise. Es sind wirkliche Kanten dabei, und eben diese Menge macht diese Tage hintereinander. Von dem her macht es durchaus Sinn, vielleicht sich mal einfache Varianten auszusuchen, mit weniger Höhenmetern, wo man halt mal sagt, okay, ich übernachte 2-3 Tage und habe so meine 3-4 Tagestour. Aber es macht auch definitiv schon Sinn, einfach mal 2 Tage hintereinander zu wandern, um einfach mal zu lernen, was bedeutet es, auf einer Hütte zu übernachten. Wie sieht es da mit dem Komfort aus? Und wie läuft das eigentlich ab? Taugt mir das überhaupt, auf einem Lager zu übernachten und eben mal einfach 2 Tage in den Bergen zu verbringen? Da ist schon mal viel getan. Wie sich das dann innerhalb von einer Woche so entwickelt, das lernen dann eben viele dann erst, wenn es dann soweit ist und sich dann auf dem Weg Richtung Meran befinden, was ja auch ganz interessant ist.
Noch so praktischer Hinweis, wenn man das jetzt selber organisieren will, würdest du dich da eher an einem Reiseführer richten, wirklich zum DAV gehen? Oder wie würdest du jetzt vorgehen, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt mir selber die Route irgendwie zusammenstellen? Sollte man DAV-Mitglied auf jeden Fall sein? Wie viel Geld muss man vielleicht einplanen? Solche Sachen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe viele Gäste, die bei uns natürlich zur Alpinschule zum Beispiel kommen. Wir sind eben professionell darauf eingerichtet mit unserem Angebot. Da zahlt jemand seine Pauschale und muss sich organisatorisch um nichts mehr kümmern. Dafür bin ich als Bergführer dann da. Ich kümmere mich um die Sicherheit, ich kümmere mich ums Wetter. Wir kommen immer rechtzeitig an. Dafür zahlen die Leute Geld. Aber ich sehe auch viele Leute, die es eigentlich drauf hätten, eben wie du sagst, das selber zu organisieren. Die brauchen eigentlich gar keine Bergschule. Problem ist halt dann wirklich auf dem E5, dass mittlerweile eben so viel los aufgrund der Bergschulen, dass es schwer wird, da einen Platz auf den entsprechenden Hütten zu finden. Selbst wenn man rechtzeitig am Anfang der Saison reserviert, heißt dann schon häufig, hey, wir sind ausgebucht mit Bergschulen. Und da muss man halt auf eine der Varianten ausweichen. Und es gibt einen Haufen Varianten mittlerweile am E5, die nicht minder schön sind. Also definitiv, das sind dann Alternativrouten mit Alternativhütten, wo dann häufig vielleicht sogar ein bisschen ruhiger ist, wo man mehr die Natur auch genießen kann und genauso auf die Kosten kommt wie auf der Hauptautobahn, sage ich dann immer. Allerdings ist es natürlich mit mehr Aufwand verbunden eben. Man muss definitiv reservieren aus meiner Sicht auf dem E5, egal ob man auch Varianten geht, um sicher zu gehen, dass man seine Unterkunft findet. Hinzu kommt klar, das Wetter muss man dann auch dementsprechend richtig lesen können und sich der Materie auch auseinandersetzen. Und es muss einem alles bewusst sein, dass man halt wirklich alles selber organisiert. Man kann nicht einfach irgendeinem hinterher dackeln und sagen, der macht es schon, wie es eben bei einer Bergschule der Fall ist. Es steht und fällt alles mit der eigenen Organisation und mit den eigenen Entscheidungen. Und die können im Gebirge, teilweise sind die halt wirklich wichtig, dass man dann da die richtigen Entscheidungen trifft. Du weißt es selber, wenn du mal so unterwegs bist, hält das Wetter jetzt noch oder hält es nicht. Da kann man schnell in große Probleme kommen.
Also auf jeden Fall gute Vorbereitung.
Definitiv. Und du hast noch gefragt, ob es Sinn macht, DRV-Mitglied zu sein. Ich sage immer ja, definitiv. Weil wenn man nur ein paar Tage im Jahr auf den Hütten übernachtet, kann man sich da schon viel Geld sparen. Und dann gibt es ja noch das AV-Essen und man ist ja auch rechtlich abgesichert. Hubschraubereinsatz und sonstige Sachen. Davon wollen wir gar nicht denken, dass wir den brauchen oder so. Aber es ist gut zu wissen, dass da wirklich eine Absicherung da ist. Von dem her sage ich, wer gerne in den Berg geht, der tut was Gutes mit seinem Beitrag auch, weil mit dem werden natürlich auch die Wege erhalten und so weiter. Und das fließt viel in die Hütten. So eine Mitgliedschaft im DAV macht definitiv Sinn, aus meiner Sicht, wenn man viel im Gebirge auch unterwegs ist.
Wann wäre deine persönliche Reiseempfehlung für den E5 die beste Zeit, um den zu laufen?
Ja, wie gesagt, also wir sprechen beim E5 eigentlich komplett von Hauptsaison, von Juni bis September. Was ich halt immer ganz schön finde, ist so hinten raus September vielleicht, wo die Temperaturen dann vielleicht ein bisschen angenehmer sind. Von dem her, so meine Lieblingsjahreszeit ist eben September, dann auch Oktober, November, allerdings haben da leider schon die Hütten zu, das wird dann da nichts mehr übernachten, nichts mehr. Drum würde ich eher gucken, halt wirklich, dass man da schaut, wie gesagt, September ist ein ganz netter Monat. Kann ich definitiv empfehlen, aber zu jeder Jahreszeit. Es ist zu jedem immer schön in den Bergen, sage ich. Da gibt es keine spezielle Jahreszeit, so in dem Sinn.
Gut, so jetzt als Schlusswort, was wäre noch deine persönliche Empfehlung? Egal, ausrüstungstechnisch, planungstechnisch, routentechnisch, für jeden, der E5 gehen möchte. So ein kurzer Satz, was du auf jeden Fall jemandem mitgeben würdest, der das machen möchte.
Ja, nehmt euch die richtigen Leute mit und genießt die Zeit einfach, weil es gibt nichts Schöneres, sag ich, als sowas teilen zu dürfen. Drum liebe ich meinen Beruf als Bergführer, Bergwanderführer, weil ich sehe es ja immer wieder, diese Emotionen, die Menschen hatten. Ich bin jetzt erst von dem E5 wiedergekommen und als wir da das Ziel erreicht haben, der Vernatsch-Stausee ist so das Ziel für uns Bergschulen. Der Typ ist da gestanden, hat geheult vor lauter Freude und ich bin daneben gestanden, habe auch geheult auf einmal, weil du merkst dann einfach, was da bei Menschen teilweise rausbricht, wenn sie sich das erschließen und das ist toll einfach, sowas mit anderen Menschen teilen zu dürfen, die mit dem gleichen Einstellung, mit der gleichen Motivation reingehen und es gibt doch nichts Schöneres, als sich draußen in der Natur bewegen zu dürfen und solche Erlebnisse und Emotionen teilen zu können und schnappt euch eure Freunde und ob ihr auf dem E5 geht oder die Alpen durchquert oder einfach nur eine Tagestour macht oder so, ich sage einfach nur, geht in die Berge, seid dankbar und genießt die Zeit da draußen mit euren Freunden und Familien.
Perfekt, vielen Dank, Jojo.
Jawohl, ich sag danke.